SRF 1.
SRF 1 am Donnerstagabend, jetzt ist es 17:30 Uhr.
Regionaljournal Zentralschweiz. Die Stadt Luzern bekommt eine neue Bau- und Zonenordnung. Das nach einer harten Diskussion im Stadtparlament um Hochhäuser und Tourismuszonen. Jedes Schulhaus im Kanton Luzern wird zum Solarstromproduzent. Für diese Vision nimmt CKW 8 Millionen Franken in die Hand. Im Kunstmuseum Luzern gibt es viele leere Räume, weil das Publikum fehlt. Jetzt will das Museum Gegensteuer geben und die Leute sollen die Kunst gerade selber mitbringen. Und das Wetter? In den Bergen gibt es viel Sonne, der Hochnebel löst sich auf, das bei minus 2 Grad. Am Mikrofon der Christian Öchslin. Die zentralschweizerische Kraftwerk CKW wollen in der nächsten Zeit 8 Millionen Franken in Solarstromanlagen investieren. Die sollen in allen 71 Gemeinden im CKW-Einzugsgebiet auf die Schulhausdächer gebaut werden, und zwar bis Ende 2014. Im Ganzen will der grösste zentralschweizer Stromversorger in den nächsten 40 Jahren 3 Milliarden investieren, vor allem in erneuerbare Energien. Miriam Breu hat mit Andrew Wallo, dem Chef der CKW, geredet. Sie hat ihn gefragt, ob bei diesen Zahlen die 8 Millionen für das Solarprojekt nicht einfach ein ziemlich kleiner Klack sind.
Nein, das sehe ich klar anders. Der strategische Kontext ist richtig. Wir haben ein Projekt bis 2050 3 Milliarden. Dabei haben wir 18% Photovoltaik von diesen Investitionen mit drin. Und Photovoltaik wird ein grosser Bestandteil sein in der Zukunft. Der Finanzierungsanschub hat wirklich ganz klare strategische Komponenten. Und das ist mir auch sehr wichtig. Die Sensibilisierung und die Aktivierung von den Gemeinden, aber auch vor allem von Schülerinnen und Schülern, Lehrern, dass man das wirklich mit unterstützt mit dieser Anschubfinanzierung, dass da wirklich etwas geht, dass die Eigentümerschaft haben, dass sie sich mit dem Stromthema beschäftigen. Ich glaube, das kann nur von Vorteil sein für zukünftige die gesellschaftliche Entscheidung, die unsere nachkommende Generation wir müssen treffen.
Was bringt es einem CKW-Kasseli?
Gar nichts. Das sind 8 Millionen, die wir draussen haben. Wir sehen das wirklich als Teil von unserer Strategie, auch eine Aktivierung, eine Sensibilisierung, eine Konkretisierung zu machen. Nicht nur auf der Produktion, sondern auch auf der Konsumentenseite. Schauen wir das unseren Auftrag mit an. Wir sind überzeugt, dass das sicher wird helfen, dass wir gute Entscheidung auch von der Gesellschaft und der Politik inskünftig werden sehen.
Können die Gemeinden, die da mitmachen, mit dem produzierten Strom, den sie da haben, wenn wir es dann aufrechnen mit den Investitionen, die sie selber auch noch müssen tätigen, rechnet sich's, rentiert sich's für die Gemeinden, wenn sie das machen?
Wir glauben schon, und darum ist das bewusst so gewählt, dass die CKW nur maximal 2/3 von deren Investitionen übernimmt. Aber es ist immerhin 2/3. Das heisst, 1/3 müssen Gemeinden übernehmen. Wir haben nicht einen Ansatz, wo man einfach irgendwie ein Füllhorn ausschüttet da über die 71 Gemeinden in unserem Versorgungsgebiet, sondern wirklich konkret sein wollen, auch über die Eigentümerschaft, über den Betrieb mit in die Pflicht nehmen, weil dann kümmern sie sich auch um ihre Anlage. Und sonst ist es halt eine, die die CKW angestellt hat. Aber Sie haben recht, der zukünftige Marktpreis, der rauskommen wird, hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Und das ist heute fast unmöglich zu wissen, was in 10 Jahren der Marktpreis wird sein. Aber wir gehen davon aus, dass sich das rechnet, auch für Gemeinden, sonst hätten wir es nicht aufgelegt.
Mit wie vielen Anlagen rechnet ihr denn ungefähr?
Wir hoffen, dass wirklich so wie geplant eigentlich in jeder Gemeinde mindestens eine steht. Wir sind zuversichtlich von den ersten Feedbacks, die wir bekommen haben von den Gemeinden, da besteht das Interesse, auch sie wollen wirklich etwas machen. Die finanzielle Situation bei vielen Gemeinden ist sehr angespannt und von dort her erhoffen wir uns, dass jetzt mit unserem Beitrag das wirklich möglich wird, dass da gewisse Budgetpositionen eben auch bei den Gemeinden noch eingesetzt werden können, damit man da auch vorwärts machen kann.
Ich nehme jetzt mal bei der ersten Anlage, die eingeweiht wird, seid ihr da sicher dabei. Wenn könnt ihr euch jetzt oder erst so quasi Stecker einstecken, der tut mir wahrscheinlich das Band verschneiden, oder?
Ich hoffe so schnell wie möglich und ich werde sie sicher auch mit einladen, wenn es so weit ist. Also von dort her, wir wollen wirklich vorwärts machen, Tatbeweise, nicht nur einfach kritisieren oder wünschen oder was wir alles sollten machen, sondern ich glaube, CKW hat sich auf die Fahne geschrieben, wirklich aktiv zu sein und ich glaube, das beweisen wir heute einmal mehr, dass wir da auf dem Weg sind. Aber jetzt braucht es halt auch die Unterstützung von Politik, von Gemeinden, von Verbänden, von Konsumenten. Wir alle sind auch gefordert, wirklich Strom effizienter einzusetzen. Und nur wenn da alle mit dem gleichen Strick ziehen, dann wird die Energiewende auch gelingen.
Andrew Wallo, mit einem anderen Projekt hat der letzte Woche gerade so quasi Schiffbruch erlitten, nämlich mit der grossen Anlage, Solaranlage in Eibu auf der Schweiz-Matt. Der Kanton hat keine Freude daran, die halten trotzdem daran fest.
Wir sind gegenwärtig immer noch dran an der Auswertung von dem Prüfbericht. Wir haben auch kommuniziert, wir werden in den nächsten Wochen mit der Gemeinde in Wil zusammensitzen und das weitere Vorgehen beschliessen. Ich kann aber da schon sagen, wir halten daran fest zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind nach wie vor sehr enttäuscht und bedauern den Vorprüfungsentscheid, weil wir nach wie vor der Meinung sind, das ist wirklich ein Rückschlag für die Energiewende im Kanton Luzern, wenn wir das Projekt an der Schweissmatt nicht realisieren könnten.
Warum?
Wir haben verschiedene Aspekte wirklich auch aufgezeigt. Der erste ist klares Bekenntnis zu den erneuerbaren Energien. Bund und Kanton sehen, dass Photovoltaik hat Potenzial, hat aber ein paar Fragestellungen, die wir lösen müssen.
Also Bund und Kanton sagen vor allem, Solaranlagen sollen möglichst auf bestehenden Dächern installiert werden, sollen möglichst nicht auf Kulturland, auf wertvollem Kulturland realisiert werden.
Absolut. Darum hat die CKW auch eine Sowohl-als-auch-Strategie gehabt. Wir haben klar, auch wie wir vor einem Jahr schon kommuniziert, und heute haben wir das auch können einlösen, das Versprechen. Wir möchten gerne eine grosse Freiflächenanlage realisieren und wir haben auch einen klaren Tatbeweis heute jetzt erbracht, dass wir auch auf den Dächern etwas machen wollen. Wieso eine Freiflächenanlage? Wir brauchen dringend Betriebserfahrung im Mittelspannungsnetz von so grossen Anlagen. Das ist unregelmässig, erzeugt die Energie. Darum haben wir auch eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern, genau in diesem Bereich. Und da brauchen wir konkrete Erfahrung vor Ort. Da nützt uns nichts, wenn man sagt, in Deutschland gibt es das schon. Oder eben Dachanlagen gehen eben ins Niederspannungsnetz rein. Und wir brauchen das auf der Mittelspannung oben.
Aber offenbar sind diese Argumente nicht angekommen bei den Verantwortlichen beim Kanton.
Wir haben das leider müssen zur Kenntnis nehmen, dass das so ist, und werden, wie gesagt, jetzt über das weitere Vorgehen in den nächsten Wochen entscheiden, zusammen mit der Gemeinde in Wil.
Sagt an Andrew Wallo, der Geschäftsführer von der CKW, zu Chancen und Stolpersteinen bei Solarstromprojekten. In der Stadt Luzern soll es neue Regeln dafür geben, was, wo, wie gebaut werden kann. Festgelegt ist das in der neuen Bau- und Zonenordnung BZO. Und über die hat heute das Stadtparlament den ganzen Tag diskutiert. Als Ganzes ist die BZO durchgekommen. Bei einzelnen Punkten ist man sich aber gar nicht einig gewesen. Für uns die Debatte mitverfolgt hat der Beat Vogt. Beat Vogt, zuerst vielleicht mal einen Überblick. Was sind denn die wichtigsten Ziele von diesen neuen Regeln?
Also ein Ziel ist sicher schon mal, die ganze Regelungen zu vereinfachen. Es soll klarere Regelungen geben. Bei der Dichte vom Bebauer kann man das zum Beispiel sehen. Da gibt es jetzt neu eine Überbauungsziffer. Und vorher hat es ganz, ganz verschiedene Bebauungspläne gegeben. Und das soll am Schluss dazu führen, dass man effizienter und flexibler kann sein, wenn man etwas bauen will in der Stadt Luzern. Dann geht es bei so Bau- und Zonenordnungen auch immer ums Wachstum. Luzern will zwar wachsen, aber gleichzeitig hat die Stadt und auch das Parlament heute haben gesagt, wir wollen nicht grüne Flächen weiter bebauen. Das heisst, die Bauzonen sind nur ganz wenig erweitert worden. Das heisst aber gleichzeitig auch Verdichtung, das heisst höhere Häuser bauen, und das war einer der umstrittenen Punkte gewesen. Und schliesslich geht es auch noch um einen Schutz, und auch das ein sehr umstrittener Punkt heute im Parlament. Die Tourismuszone, die Hotels schützen soll, die hat für viele Diskussionen gesorgt.
Schauen wir doch die umstrittenen Punkte gerade einzeln an. Zuerst zu den Hochhäusern. Wo hat es da im Parlament Widerstand gegeben?
Vor allem bei dem Hochhaus in der Seeburg. Neben dem Hotel Seeburg soll es künftig möglich sein, ein Haus zu bauen, das bis 40 Meter hoch könnte werden. Und das war so eine Art Geschäft mit den Hotelbesitzern. Die verpflichtet sich nämlich im Gegenzug dazu, den denkmalgeschützten Jesuitenhof zu renovieren und auch die Gartenanlage dort am See zu erhalten und dass die auch öffentlich zugänglich bleibt. Dagegen ist die SP gewesen. Sie hat befürchtet, dass so ein Geschäft dann wirklich wird Schule machen in Zukunft. Und Nico van der Heijden hat es im Parlament so gesagt.
Wir misstrauen dem Tauschhandel ein Hochhaus gegen die Sanierung vom Jesuitenhof. Es geht für uns nicht an, dass eine Hotelier die Stadt so unter Druck setzen kann, dass sie ihm ein Hochhaus an einem Ort bewilligt, wo es nicht sinnvoll ist. Was machen wir, wenn der nächste Hotelier findet, er könnte sein geschütztes Hotel nur noch mit einem Hochhaus quersubventionieren? Was kommt, wenn sonst jemand etwas im öffentlichen Interesse nicht mehr finanzieren kann? Wir sehen ein ziemlich gefährliches Präjudiz mit diesem Hochhaus-Deal.
Die SP hat außerdem auch vom Landschaftsschutz geredet und hat gesagt, so nach am See sei es nicht gut, ein Hochhaus zu bauen. Die SP ist aber praktisch allein geblieben damit.
Warum? Wie haben denn Befürworter da dagegen gehabt?
Ja, von der bürgerlichen Seite sind vor allem wirtschaftliche Argumente gekommen. Sie haben gesagt, es sei tatsächlich die einzige Möglichkeit, den Hotelbetrieb im Hotel Seeburg zu retten. Der Jeska Domann von der FDP hat es so formuliert.
Wer ein Hochhaus in der Seeburg ablehnt, nimmt in Kauf, dass ein weiteres traditionsreiches Haus wirtschaftlich nicht überleben kann und am Schluss, wie das Hotel Gütsch leer steht, wird sich niemand finden, der bereit ist, Geld in die Anlage zu investieren, ohne jemals die Aussicht zu haben, schwarze Zahlen können zu erwirtschaften. Er nimmt aber auch in Kauf, dass die wertvollen Gebäude und Gartenanlagen verfallen. Wer glaubt, dass irgendjemand den Jesuitenhof wird retten, macht sich Illusionen und hat am Schluss Konsequenzen zu verantworten.
Aber nicht nur die Bürgerlichen, auch die Grünen haben sich für das Hochhaus in der Seeburg eingesetzt. Corinna Bertsch hat das so begründet.
Vom Landschaftsbild her finden wir auch, dass sich das Seeburg-Hochhaus gut eingliedert vor dem Felsen. Es stört in dem Sinn niemand mit einem Schattenwurf. Und auch vom See her finden wir, dass sich es dort gut einfügt.
Obwohl am Schluss das Parlament klar für das Hochhaus war, hat es dann doch entschieden, die Frage zu separieren. Das heisst, bei der Volksabstimmung, die dann im Sommer kommt, wird nicht nur über die Bau- und Zonenordnung abgestimmt, sondern gleichzeitig auch noch einzeln über das Hochhaus in der Seeburg und auch noch einzeln auch über das Hochhaus im Steghof. Obwohl im Parlament eigentlich alle dafür sind, aber man das Gefühl hat, ja, das ist bei der Bevölkerung umstritten und darum wird man einzeln darüber abstimmen.
Gehen wir zum anderen umstrittenen Punkt von dieser Bau- und Zonenordnung, zu den Tourismuszonen. Was hat denn da besonders zu reden gegeben?
Also zuerst mal, da geht es ja wirklich um den Schutz von diesen Traditionshotels wie im Schweizerhof oder im Palace und im Montana. Und es geht darum, dass man bei diesen Hotels nicht einfach kann Privatwohnungen erstellen kann. Das heisst, das Hotel muss als Hotel weitergeführt werden. 20% sind dann gleich erlaubt, aber zum grossen Teil nicht. Und das hat vor allem die SVP und die FDP nicht wollen, weil sie das Gefühl haben, dass sich die unternehmerische Freiheit in Gefahr von diesen Hotelbesitzern, die nicht mehr machen, was sie wollen. Und sie haben am Schluss sogar von Enteignung gesprochen.
Das ist ein harter Vorwurf. Wie ist denn da gekontert worden?
Die Befürworter von dieser Tourismuszone haben das öffentliche Interesse ins Feld geführt, weil die Touristenstadt Luzern ja vom Tourismus lebt. Und da sind funktionierende Hotels eben wichtiger als eine allfällige kurzfristige Rendite der Hotelbesitzer, wenn sie sie in Wohnungen umwandeln würden. Außerdem ist gesagt worden, dass Luzern da auch nichts wirklich Spezielles mache. In Luzern mache ich das nur ein bisschen spät, hat zum Beispiel der Roger Sonderegger von der CVP gesagt.
Wir könnten so eine Regelung in der Gemeinde Davos, in der Gemeinde St. Moritz, in der Gemeinde Fatz-Oberfatz, also auf der Lenzer Heide. Man kann fast durchgehen, wo man will. In den grossen und teuren Destinationen gibt es überall so eine Regelung. Die kämpfen einfach schon länger mit dem Problem.
Außerdem gibt es in der Luzerner Tourismuszone auch Möglichkeiten für Ausnahmen. Wenn dann ein Hotel tatsächlich nicht mehr laufen würde, dann könnte man dann auch mehr als 20% der Hotelräume in Wohnungen umwandeln. Das wäre möglich, einfach auf ein spezielles Gesuch hin. Und am Schluss ist dann die Tourismuszone dann auch von der Mehrheit vom Parlament klar angenommen worden.
Der Beat Vogt über die heutige Debatte im Luzerner Stadtparlament. Mit der neuen Bau- und Zonenordnung geht es dann Anfang Sommer weiter, dann nämlich kann das Volk darüber abstimmen. Das Kunstmuseum Luzern, das hat im Moment zu beissen. Immer weniger Leute gehen die Ausstellungen anschauen und für die Ausstellungen hat das Museum immer weniger Geld zur Verfügung. Aber das sind nicht die einzigen Herausforderungen. Mehr dazu ein bisschen später in der Sendung. Zuerst kommen wir zu den Nachrichten vom Tag. Zusammengestellt hat sie Anna Frey.
Die Regierungen von den Kantonen Obwalden und Nidwalden wollen das Schutzgebiet für Wildtiere am Hutstock in der Titlis-Region verkleinern. Als Ersatz schlagen sie dem Bund ein grösseres Territorium vor, und zwar auf der anderen Talseite im Gebiet Wallenstöck-Bannalp. Das Jagdbanngebiet am Hutstock wollen die Kantone für den Tourismus brauchen. Zu diesem Vorschlag kann man jetzt Stellung nehmen, entscheiden tut dann der Bund. Die Nidwaldner Kantonalbank hat ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. Das trotz der schwierigen Wirtschaftslage und dem schwachen Euro. Der Jahresbruttogewinn beläuft sich auf über 29 Millionen Franken. Das ist der höchste Bruttogewinn in der Geschichte der Nidwaldner Kantonalbank. Unter dem Strich haben knapp 15 Millionen Franken rausgeschaut. Das ist leicht weniger als im Vorjahr. Gut gelaufen ist vor allem das Geschäft mit den Hypothekarzinsen und dem Kredit, teilt die Nidwaldner Kantonalbank mit. Für die Clubs und Bars in der Stadt Luzern brauche es keine schärfere Regeln. Das schreibt der Luzerner Stadtrat in einer Antwort auf einen Vorstoss aus dem Stadtparlament. Die Praxis von heute mit den Bewilligungen funktioniere. Die Stadt sei heute schon sehr zurückhaltend mit Ausnahmebewilligungen für Clubs. Außerdem arbeiten wir gut mit den Club- und Barbesitzern zusammen und sei immer im Gespräch miteinander. In Nottwil ist heute das Bundeszentrum für Asylsuchende aufgegangen. 35 Leute sind ins alte Militärspital eingezogen. Platz hat es dort für insgesamt 190 Personen. Das unterirdische Asylzentrum ist auf ein halbes Jahr befristet. Die Unterkunft in Nottwil ist als Anschlusslösung gedacht für die Truppenunterkunft im Eigental, die im Dezember zugegangen ist.
Im Kunstmuseum Luzern ist es auch schon besser gegangen. Letztes Jahr sind deutlich weniger Besucher die Ausstellungen anschauen. Das Museum hat weniger Geld zur Verfügung und personell hat es einige Wechsel gegeben. Trotzdem bleibt man beim Kunstmuseum optimistisch, der Philipp Weizenegger berichtet.
Ein Grund für den Optimismus ist eine Neuerung beim Programm. Das Kunstmuseum hat neu ein Jahresthema. Unter dem Motto 1970er Jahr werden Objekte aus der Sammlung neu präsentiert. Im Grunde genommen heisst das aber einfach, alte Werke aus dem Archiv wieder frisch ausstellen. Das sei aber nicht eine Sparmassnahme, betont Fanny Fetzer, Direktorin vom Kunstmuseum Luzern.
Es ist wirklich einfach, dass wir immer wieder Mühen in unserer Sammlung auch Schätze haben. Und wir werden rund um die Sammlungspräsentation, die ein grosser Schwerpunkt ist, weiterhin in einem ganz normalen Budgetverhältnis unsere Wechselausstellungen machen, die wir von externen Arbeiten nach Luzern bringen.
Fakt ist aber, dass das Kunstmuseum weniger Geld zur Verfügung hat als in den letzten Jahren. Auf rund 900'000 Franken muss man verzichten, was es von 2008 bis 2012 gegeben hat für ein Entwicklungsprojekt. Und dazu sind auch weniger Leute die Ausstellungen anschauen. Letztes Jahr waren es 36'000, das sind 15'000 weniger als im 2011. Fanny Fetzer führt das unter anderem auf einen Rückgang von der Zahl der Touristen in der Stadt Luzern zurück. Aber
es ist sicher nicht nur der Tourismus, es ist eine allgemeine Tendenz in der Schweiz, dass die Museumseintritte zurückgehen. Es ist leider nicht so, dass in einer wirtschaftlichen Krise dafür die Leute mehr Lust haben, sich mit kulturellen Werten auseinanderzusetzen. Und da würde ich auch sagen, da habe ich ein bisschen falsch eingeschätzt, was für ein Potenzial das Kunstmuseum Luzern im Sommer hat, in den Sommermonaten, in der Sommerferien, wo wir viele Tagestouristen haben. Und da werde ich auch korrigierend eingreifen 2013 und viele buntere und zugänglichere Ausstellungen präsentieren, als ich das im 2012 gemacht habe.
Aber nicht nur bezüglich der Besucher, sondern auch an der personellen Front hat das Kunstmuseum seine Mühe. Der langjährige Sammlungskonservator Christoph Lichtin verlässt das Museum und auch der administrative Leiter Reto Inabnit geht neue Wege. Für ihn hat man unterdessen einen Nachfolger gefunden, aber die Stelle des Konservators ist noch offen.
Im Februar werden wir entscheiden, wer das Nachfolgerin oder der Nachfolger vom jetzigen Sammlungskonservator ist. Dann denke ich, es ist immer traurig, wenn Leute entscheiden, dass sie nicht mehr möchten bei einer Institution mitmachen. Aber umgekehrt sind es auch Chancen für neue Ideen, neue Projekte, eine neue Energie.
Trotzdem, das Kunstmuseum muss etwas machen. Ein Weg zu der Besserung sind neue Projekte, zum Beispiel der Wettbewerb Sounds. Dort sucht das Museum zusammen mit dem Lucerne Festival Projekte, die Musik und bildende Kunst verbindet. Das Kunstmuseum setzt im 2013 aber auch auf altbewährtes, wie die Zusammenarbeit mit dem internationalen Comics-Festival Fumetto oder auf internationale Künstler wie der Argentinier Jorge Macchi, der im Februar ausgestellt wird. Auch die Partizipation vom Publikum sei ein Potenzial, das noch nicht ganz ausgeschöpft sei.
Einer von meinen Vorgängern hat mal in einem Text geschrieben, das Museum bestände aus Räumen, aber es sind kein Ort. Und ich finde eben, dass wir ein Ort sein müssen, wo die Leute hergehen und sich treffen, wo man sich auch austauscht. Und ich glaube, dass es ein Museum nicht einfach interessant sein kann und ein internationales Publikum oder internationale Kunstkritik interessieren, sondern dass wir lokal verankert sein müssen. Als Museum ist man ja schnell auch museal und unzugänglich. Oder die Leute sagen, ja, das verstehe ich halt nicht, zeitgenössische Kunst. Und ich glaube, so partizipative Projekte können wir diese Hemmschwellen abbauen.
Ein solches Projekt gibt es Ende 2013, wo das Kunstmuseum alle Besucher und Besucherinnen auffordert, ihre Kunstwerke aus den 1970er vorbeizubringen und die werden dann ausgestellt.
Der Beitrag von Philipp Weizenegger. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist 5 von 6. Da ist noch eines das Wichtigste von heute zusammengefasst von der Anna Frey.
Die Stadt Luzern soll neue Regeln bekommen, was wo und wie gebaut werden kann. Das steht alles in der neuen Bau- und Zonenordnung. Die hat das Stadtparlament heute nach einer langen Debatte angenommen. In den Punkten um die geplanten Hochhäuser, unter anderem bei der Seeburg und auch um die Hotelzone, hat es grössere Diskussionen gegeben. Die Gegner der SP haben Angst, dass sich so Hochhäuser in der Stadt etablieren. Und die Hoteliers haben Angst, dass ihr Geschäft nicht mehr laufe, wenn sie keine Privatwohnungen mehr vermieten dürfen. Die zentralschweizerischen Kraftwerke, CKW, investieren 8 Millionen Franken in Sonnenstromanlagen. Die sollen auf den Schulhäusern im CKW-Einzugsgebiet gebaut werden. Die Anlagen sollen Strom für 800 Haushaltungen liefern. CKW zahlen höchstens 2/3, also neue Anlagen, den Rest müssen die Gemeinden zahlen. Sie können dann den überschüssigen Strom wieder ins Stromnetz einspeisen. Im letzten Jahr sind deutlich weniger Leute ins Kunstmuseum Luzern gegangen. Im 2012 hat es 36'000 Eintritte gegeben. Das sind 15'000 weniger als noch im Jahr vorher. Im 2013 setzt man im Programm vom Kunstmuseum neu auf Sammlungsschwerpunkte. Im Zentrum stehen dieses Jahr die 1970er Jahre.
Ein Tag mit Schnee und vielen Wolken haben wir heute gehabt. Wie es weitergeht mit dem Wetter, das weiss Claudia Stocker von SRF Meteo.
Heute Nacht lockern die Schneewolken immer mehr auf. Die Temperaturen sinken in den Tälern und im Flachland auf minus 6 Grad. An den leicht erhöhten Lagen, wie jetzt Einsiedeln, kann es aber auch minus 10 Grad oder weniger geben. Morgen erwartet uns ein Prachtstag, einmal in den Bergen. Sonnenschein und minus 7 Grad auf 2000 Meter, das wird ein super Skitag. Im Flachland dauert es aber noch ein bisschen, bis man überall die Sonne sieht. Am Morgen liegen ein paar Hochnebelfelder, die sich erst im Verlauf des Tages auflockern. Die Temperaturen sind im Flachland langsam wieder ein bisschen auf dem Aufwärtstrend. Trotzdem, minus 2 Grad und Beisen macht es ziemlich kalt. Am Wochenende ziehen wieder dicke Wolken auf. Die Sonne sieht man nur noch in den Bergen ab und zu. Schon ab dem Samstagnachmittag könnte es im Flachland regnen oder schneien. In den Bergen wird es möglicherweise Sonntag, bis man die ersten Flocken sieht.
Das war die Abendsendung vom Regionaljournal Zentralschweiz. Heute war Thomas Heb für die Sendung verantwortlich. Mein Name ist Christian Öchslin. Das Wichtigste aus der Region, das gibt es rund um die Uhr auch im Internet unter srf.ch. Und das nächste Regionaljournal Zentralschweiz am Radio, das gibt es wieder morgen Morgen um 6:30 hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.